Es ist Donnerstag, der 30.09.
Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Donnerstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee mit einer kleinen Sonderausgabe, denn diese irren Zeiten, die schreien ja förmlich nach Einordnung und das kann ich alleine ja alles gar nicht leisten. Sie kennen mich, um es mit den Worten der scheidenden Kanzlerin zu sagen. Deshalb habe ich mir jemanden geholt, der kennt sich so gut in der Hauptstadt aus wie eigentlich so ziemlich niemand. Hier bei uns im Podcast ist er ja schon fast bekannt als eine Art Laschet-Versteher, auch wenn er das weit von sich weisen wird. Sie wiederum kennen ihn womöglich von dem hervorragenden Podcast Das Hauptstadt-Briefing zusammen mit Gordon Ripinski. Liebe Grüße an dieser Stelle. Hier ist der Chefredakteur von The Pioneer, Michael Bröker.
Hallo Micky, schönen guten Tag.
Schön, dass du wieder da bist. Und bevor wir demnächst in einer regulären Folge wieder aufeinandertreffen, es hat mich einfach nicht mehr gehalten. Also ich habe dich da auf deinem Schiff umherschippern sehen. Ich will jetzt nicht sagen führungslos, aber ich dachte...
Na, das passt schon ganz gut.
bevor wir gleich in Medias Res gehen, wie war's denn? Ihr habt ja so eine Tour gemacht mit dem Schiff. Ihr seid ja 14 Tage war's durch Deutschland.
14 Tage Deutschland neu denken lautete das Motto. Und wenn man mal rauskommt aus unserer Berliner Bubble, Micky, dann erlebst du tatsächlich mal ein paar neue Fragen, Anregungen, Ideen.
Was war das Überraschendste?
Wir hatten einen Abend mit jungen Leuten geplant an Bord, der sollte Politik neu denken und da gab es so ein unfassbares Unverständnis über Rituale, Traditionen, auch Sprache von etablierter Politik, über die wir jeden Tag reden.
Ja.
Das hat mich nochmal neu aufgeweckt. Ich glaube, dass da eine junge Generation gerade wirklich versucht, die politische Welt und deren Rituale komplett neu zu reformieren. Das war für mich ein echter Erkenntnisgewinn ab.
Was sind denn diese Rituale, mit denen junge Leute zum Beispiel gar nichts anfangen können? Sind es die Hinterzimmerrunden bei Bier und Doppelkopf oder was ist das?
Ja, aber ich nehme jetzt mal ein Beispiel, das kam auch wieder vor, die Sprache der Politiker am Abend einer Wahl.
Ja.
Du kannst dir ja vorher schon die Satzbausteine ausdenken, die dann auf jeden Fall kommen.
Ja, ja.
Wählerauftrag, ich bedanke mich und wir müssen jetzt zusammenstehen. Unsere Wähler haben uns ein Mandat gegeben, dieses Land zu gestalten und diese ganzen hohlen Phrasen, keiner sagt die Wahrheit.
Ja.
Sowas geht diesen jungen Leuten zu Recht tierisch auf den Zeiger und sie wünschen sich eben auch eine völlig andere Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern und da, glaube ich, haben wir dann erstmal eineinhalb Stunden drüber diskutiert und einer hat sich auch getraut von den alten weißen Männern, nämlich Boris Pistorius, der Innenminister Niedersachsen. Und ich glaube, der hat auch ein bisschen was mitgenommen, dass man anders kommunizieren muss, wenn man eigentlich in den nächsten 10, 15 Jahren erfolgreich Politik machen will.
Das wird ja speziell die SPD auch noch beschäftigen, da sie ja jetzt bei den jungen Leuten ja nicht direkt abräumen. Ich meine, sie haben sehr viele Jusos jetzt in den Bundestag gebracht, knapp 50 oder so.
Das stimmt, ja, genau, richtig.
Aber wenn es um die Erstwähler und Erstwählerinnen geht, da schneidet die SPD ja nicht so gut ab. Aber da kommen wir gleich zu. Vorher sprechen wir mal über, um es mit der Sprache der jungen Leute zu sagen, über das Modernisierungsjahrzehnt und was daraus erfolgen sollte.
Die Schlagzeile des Tages.
SPD trifft sich am Sonntag mit Grünen und FDP. Das berichtet der Spiegel. Das Sondierungsteam der SPD steht. Das gab Generalsekretär Klingbeil bekannt. Er sei nicht irritiert, dass die FDP zunächst mit der Union spreche. Entscheidend sei, wer am Ende einen Koalitionsvertrag unterschreibe. Da hat er natürlich grundsätzlich nicht Unrecht. Trotzdem ist es doch ein bemerkenswertes Signal, dass die Grünen und die FDP als Bündel zunächst mit der Union sprechen wollen, die diese Wahl ja nicht gewonnen haben.
Ja, ein unfassbar strategisch kluger Punkt, muss ich sagen, von Robert Habeck und Christian Lindner offenbar eingestielt, die sich besser verstehen, als man denken könnte, die zu Recht der Meinung waren, warum sollen eigentlich die beiden vermeintlichen Volksparteien, die ganz schön viel Quatsch gemacht haben in den letzten Jahren in der Großen Koalition, warum sollen die eigentlich uns die vielleicht auch die Themen oder die Runden diktieren? Also treffen wir uns mal vorab. Hat beiden sehr viel gebracht, muss ich sagen. Und die Modernisierungskoalition soll offenbar von diesen beiden neuen und auch wachsenden und vielleicht auch von den Jungen, aber da kommen wir noch zu, eben besonders gestärkten Parteien gebildet werden. Und das lässt die SPD sofort natürlich auch wieder ein bisschen alt aussehen. Ne?
Total, total. Also das ist ja eh interessant. Genau, wir haben ja über die jungen Wähler schon gesprochen. Und diese beiden jetzt, die Grünen und die Liberalen im Bündel, sind ja zahlenmäßig ziemlich genauso stark wie dann der Koalitionspartner. Erachten die sich für Deutschland für wichtiger als die Partei, die ehemalige Volkspartei, mit der sie dann am Ende koalieren?
Ja, auf jeden Fall. Wenn die beiden sich jetzt so besprochen haben, die vier waren es ja, Annalena Baerbock, Robert Robert Habeck, Christian Lindner und Volker Wissing, wenn die bei diesem Termin, von dem wir ja natürlich nichts erfahren werden, weil wenn da was rauskommt, ist das Thema sofort gegessen. Aber wenn die sich über Themen einigen, sei es über den Soli, sei es über die Klimaschutzoffensiven, sei es vielleicht aber auch für schmerzhafte Sozialreform oder Beamtenreform oder Abgeordnetenwahlrechtsreform, dann kann die SPD nur akzeptieren, sonst gehen sie mit dem Paket zu den Schwarzen.
Aber sie gehen ja zuerst zu den Schwarzen. Was könnte denn passieren, wenn die Union bereits den Zuschlag bekommt?
Nee, sie gehen nicht zuerst zu den Schwarzen.
Bist du sicher?
Gelb-Grün geht erst zu den Roten.
Ich habe noch gehört, sie wären zuerst bei der Union. Also sie gehen erst zur Union und dann zur SPD. Ja,
das würde mich wundern. Dann hätte sich Christian Lindner mit seiner Variante durchgesetzt, erst dem schwächeren Partner ein Paket anzubieten, um dann bei dem größeren noch mehr rauszuholen. Das würde dann natürlich strategisch Sinn machen. Wir werden sehen. Ich hatte nur gehört, dass sie bei den Roten ausgerechnet in die rheinland-pfälzische Landesvertretung gehen wollen, natürlich. Weil dort gibt es ja bereits eine Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz. Und das wünschen sich die Sozialdemokraten, dass dieses leuchtende Beispiel Ampel in Rheinland-Pfalz immerhin ja einmal auch bestätigt wurde vom Wähler, ein bisschen abscheinend auf diese bundespolitische Lage. Aber so oder so, die beiden, wenn die sich einig sind, können die alles durchsetzen. Und ich sage dir, es wird so kommen, sowohl Olaf Scholz als auch Armin Laschet werden am Ende in einem Dreierbündnis nur noch das Kanzleramt behalten können und den Rest wird von denen so richtig ausgedealt. Wer kriegt was, wer macht welche Themen. Die werden sich ja entleiben müssen, um am Ende als Kanzler übrig zu bleiben. Also das ist ein ganz interessantes, auch politisches Experiment, was wir da gerade erleben.
Und es gibt natürlich Dinge, die sprechen für das eine, gegen die Ampel spricht natürlich, dass die Liberalen ein großes Problem haben, das ihrem Lager zu verkaufen. Andererseits, Jamaika ist für die Grünen natürlich nicht ganz so einfach, zumal die Union halt eben ja auch nicht die Partei ist, die von den Deutschen vorrangig gewünscht ist, plus mit einem Armin Laschet als möglichem Kanzler, der ja auch im Einzelnen ganz schlechte Popularitätswerte hat und natürlich steht die Union noch mehr für das Weiter-so als die SPD.
Das ist so, Micky, und deswegen der größte Argument für eine Ampelkoalition in Deutschland ist Armin Laschet. Weil solange der Gelbe, der Christian Lindner, der ja wirklich gerne mit seinem Dudes-Freund Armin Laschet regieren würde, aber auch selbst von den eigenen Truppen natürlich gesagt bekommt, was sollen wir mit dem? Das ist der Verlierer in Deutschland. Niemand will mit dem zusammenarbeiten. Die Deutschen wollen den nicht im Kanzleramt haben.
Ja.
Dann kannst du mit noch so vielen wirtschaftspolitischen Initiativen kommen, die man vielleicht mit den Schwarzen besser durchsetzen konnte, wenn der Kanzler Laschet nicht gewollt ist. Insofern hat Olaf Scholz ein Prä. Und ich muss mal sagen, Olaf Scholz macht das gut. Er hat in der Vorstandssitzung am Montag wohl gesagt, ich möchte eine Regierung bilden, bei der alle drei Parteien nach den 4 Jahren ein höheres Ergebnis erwarten können. Mhm. Das ist mal was ganz Neues, dass Rot-Grün nicht Gelb in die Zange nimmt und sofort mal auslutscht, wie man sich denken könnte, sondern eher ein echtes Interesse daran hat, dass alle drei Vorkommen ihre Projekte durchsetzen können und am Ende übrig bleiben. Das ist die große Chance von Olaf Scholz. Wenn die Linken ihn lassen, die Kühnerts.
Genau, das ist dann exakt. Ich meine, das ist dann ja doch die von mir immer so ersehnte Expertenkoalition, wo dann alle wirklich zum Wohle des Landes ihre Themen einbringen und sich gerade, weil wir haben ja gesagt, Liberale und Grüne sind sich dann schon einig, also man verständigt sich schon auf Dinge. Das heißt, dass man sich gegenseitig neutralisiert, scheint ja dann gar nicht mehr so realistisch. Aber wie du richtig sagst, dann kommt natürlich noch der linke Flügel der SPD, ergo eigentlich die komplette SPD mit Ausnahme von Olaf Scholz dazu. Das könnte natürlich ein echter Hemmschuh werden, oder?
Aber ich bin ja erstmal froh, dass du auch ein Anhänger der Expertenkoalition bist. Das fand ich immer gut, aber irgendwie auch naiv, weil natürlich
völlig
schicken
naiv.
Wir dort keine Experten rein. Ja. Das funktioniert in der Politik nicht. Aber wenn die es doch immerhin schon mal hinkriegen, dass die Fachministerien von denen betreut werden, die sich wirklich damit seit Jahren auseinandersetzen. Ja. Natürlich sollen die Grünen versuchen, Umweltschutz und Energiewende zusammenzubauen.
Unbedingt.
Natürlich.
Ja.
Natürlich soll Christian Lindner Finanzminister werden. Unbedingt.
Ja. Ja.
Wollen wir mal schauen, ob man den nicht auch in ihrer Welt solche Erfolge lassen kann, dass am Ende daraus ein progressives, modernisiertes Deutschland herauskommt. Also unmöglich ist es nicht. Aber die 49 Jusos, du hast sie angesprochen, sind aus meiner Sicht schon ein Risiko.
Mhm.
Und Kevin Kühnert hat ja mit seinem Halbsatz zur Mitgliederbefragung auch ziemlich klar gemacht, Olaf, ich bin die Basis, du Kanzler, ich Basis.
Ja.
Und wenn du da mir in deinem Koalitionsvertrag jetzt links und rechts dann doch deine sozialdemokratischen Seeheimer-Positionen reinbaust und plötzlich den Soli abmoderierst und den Spitzensteuersatz vielleicht auch wieder da lässt, wo er ist, wird es Ärger geben. Kevin Kühnert kann gar nicht anders, weil seine Truppen erwarten das von ihm.
Ja, absolut.
Seine Truppen erwarten ja auch von ihm, dass er liefert.
Exakt.
Und irgendwo wird er vorkommen müssen, sei es in der Baupolitik, was seine Leidenschaft ist, oder eben doch bei den zentralen Gerechtigkeitsfragen Steuern.
Ne? So.
Und da bin ich, das ist der Knackpunkt. Also wenn es ein lieber nicht Ampel regieren als falsch regieren Satz geben könnte, dann bei dem Thema Steuerpolitik. Scholz muss dem Lindner da zwei, drei Dinge geben. Er kann keinen höheren Spitzensteuersatz mittragen und er kann auf gar keinen Fall den Soli für alle weiter durchgehen lassen. Das wird Christian Lindner nicht mitmachen können. Dafür waren seine Sätze im Wahlkampf zu krass.
Ja.
So, aber dann, was machst du dann?
Wenn man das vielleicht so zusammenfassen kann, das von den Deutschen mehrheitlich gewünschte Bündnis ist vermutlich die Ampel.
Ja.
Wenn wir jetzt mal davon abgehen, dass prozentual gesehen natürlich eigentlich die GroKo gewünscht ist, weil 50% rund. Okay, ich glaube, da können wir beide sagen, das ist vielleicht
will kein Mensch mehr
in Summe eigentlich vielleicht richtig, aber faktisch natürlich nicht gewünscht.
Rechnerisch richtig, ja.
Rechnerisch.
Aber moralisch nicht mehr gewollt.
Nein, wirklich nicht. Auch nicht unter einem Kanzler Scholz. Auch da würde sich nicht genügend ändern, dass die Leute sagen, endlich mal was. Warum nicht mal eine GroKo?
Mit Andreas Scheuer, Anja Karliczek.
Wahnsinn, ne? Also ich finde es ja immer interessant, kleiner Seitenaspekt, dass Merkel so auf einer Sänfte aus dem Amt getragen wird und alle bedanken sich für Merkel und sagen ganz toll, vergessen darüber hinaus aber, dass das ja auch nun mal die Bundeskanzlerin ist, die, lassen wir mal das ganze Verschlafene mal so beiseite, aber die für das Kabinett verantwortlich ist mit Leuten wie Scheuer, Karliczek, Altmaier, das wird ja wahnsinnig gern vergessen und diese ganze Unionsmüdigkeit manifestiert sich in der Person Laschet, der quasi als Kanzler abgewählt wurde, ohne jemals im Amt gewesen zu sein.
Micky, du hast völlig recht und jetzt, das ist ein guter Zeitpunkt, dass du den Helmut Kohl nochmal rausholst. Ich finde, in manchen Dingen ist die wirklich Kohls Mädchen geworden.
Ja.
Zum Beispiel im Thema Reformstau. Und sie hatte gar keinen Bock, ins Bildungsministerium jemanden hinzusetzen, der richtig innovativ neu denkt, sich Pressekonferenzen nimmt. Ich weiß auch, dass Bildung Ländersache ist. Aber das heißt ja nicht, dass wir nicht jeden Tag eine Pressekonferenz machen können und sagen, digitale Bildung, ihr Kultusminister, ihr verschlaft alles, wir müssen mal langsam ran. Du hast völlig recht, ambitionslose Personalpolitik von Angela Merkel war viel zu selten auch bei uns Medien ein Thema, wobei ich bei Andi Scheuer sagen muss, den kann sie nicht nominieren, das macht dann nun mal der CSU-Chef,
ja.
Das musste dann Horst Seehofer ankreiden.
Dann kommen wir jetzt mal von Kohls Mädchen zu Merkels Jungen.
Die unbequeme Meinung.
Albrecht von Lucke bei NTV, für Laschet geht es gar nicht mehr weiter. Das ist eine interessante Aussage, bedenkt man den Umstand, dass Armin Laschet zusammen mit seinem Freund Markus Söder, schauen Sie, es geht um Deutschland, die Sondierung und die Koalitionsverhandlungen angehen möchte. Und dann behauptet dieser Albrecht von Lucke inmitten seiner gigantischen Bücherwand, für den Mann geht's gar nicht weiter. Ja, wie kommt er denn darauf?
Ja, und zumal Herr von Lucke ja nun auch nicht gerade als linksradikaler Deuter bekannt ist, sondern durchaus auch als bürgerlicher Versteher der CDU-Interner. Trotzdem, glaube ich, ist der Satz noch ein bisschen zu weit. Also klar, Armin Laschet, tragische Figur.
Ja.
Ist ja wirklich, wobei tragische Figuren haben ja meistens irgendwas Heroisches vorher gehabt. Mhm. Das hatte er auch nicht wirklich. Aber eigentlich hat Armin Laschet alles verbaselt, was man nur so verbaseln kann, inklusive dann die Auftritte nach der Wahl.
Ja.
Trotzdem ist er noch nicht tot. Man muss das einfach mal politdemokratisch gibt es im Moment kein Gremium, kein Verfahren, kein Prozess, wie er zum Beispiel den Parteivorsitz verlieren könnte.
Aber du sagst es aber schon ganz interessant. Das heißt, gefühlt ist er erledigt. Es gibt aber keinen, wie du richtig sagst, keinen Prozess dafür. Das
richtig.
Heißt, es geht eher darum, wer sagt es ihnen
ja,
und wohin richtig. Mit Opa.
Es ist ein bisschen wie dieser unerwünschte Onkel beim Familienfest, der aber dann trotzdem da ist und du kannst ihm die Tür nicht zumachen, weil er gehört ja zur Familie.
Ja.
Und wer sagt ihm dann, dass er nicht drin rauchen darf
oder
dass er vielleicht auch mal Deo benutzen sollte? Das ist alles richtig.
Aber man kann ihm ja sagen, du kannst draußen rauchen gehen, aber dann schraubt man schnell die Klinke ab.
Ja, und du kannst im Gartenschuppen dir auch so eine kleine Matratze hinlegen und gut schlafen.
Ja.
Ja, wir werden fies jetzt, Micky, aber die Wahrheit ist, es könnte am Ende trotzdem so sein, dass diese Ampel aufgrund irgendwelcher komischen grün-gelben Sticheleien oder handwerklicher Fehler von Olaf Scholz doch noch ein Momentum finden und irgendwie alle vergessen haben, dass dann ja auch der Laschet verhandeln würde mit Söder. Vielleicht lässt er Söder mehr Raum und steht am Ende trotzdem übrig. Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, gebe ich zu. Aber Laschet ist Parteichef.
Aber was ist denn mit diesen Kungeleien zum Beispiel, dass Armin Laschet im Vordergrund glaubt, er hätte noch das Heft in der Hand und eigentlich macht es Söder schon. Also ne, ich ich meine, bei der CSU hat man ja traditionell einen Hang dazu, also hintenrum was mit anderen anzufangen. Das heißt also, Markus Söder kommt am Ende zu diesem Kanzleramt wie die Jungfrau zum Kinde.
Du meinst, der Erfinder der Schmutzeleien müsste sich doch auch jetzt was ausgedacht haben.
Eigentlich schon.
Aber Micky, ich muss sagen, er hatte die Chance. Und die nennt sich, das einzige Gremium, wo CDU und CSU gemeinsam sind, ist die Bundestagsfraktion. Ja. Und wenn Markus Söder dort nicht seinen Kandidaten unterbringt, das hätte er ja machen können. Nehmen wir mal, er hätte einen Deal mit Jens Spahn machen können, er hätte einen Deal mit Carsten Linnemann machen können, er hätte einen Deal mit wem auch immer machen können, zu sagen, pass auf, du sammelst die kritischen Laschet-Truppen in der CDU, ich unterstütze dich mit der CSU-Landesgruppe, du bist jetzt meine neue Fraktionsvorsitzende oder mein neuer Fraktionsvorsitzender und damit ist allen klar, ich habe die Erneuerung durchgesetzt, du bist mein Mann oder meine Frau und damit ist Laschet weg. Hat er nicht gemacht. Brinkhaus ist das nicht.
Ja.
Diese Autorität hat er nicht. Außerdem war er vorher im Amt. Das ist auch keine Erneuerung, kein Aufbruch, kein Signal nach draußen, dass die verstanden haben. Also Markus Söder hat selber zurückgezuckt jetzt, als er den personellen Aufbruch hätte machen können. Insofern, was soll er denn jetzt machen, außer aufzutreten als der wahre Verhandler?
Ja, ja.
Aber am Ende würde dann doch Laschet Kanzler oder will er sich plötzlich im Bundestag zur Wahl stellen?
Ich halte das Gerücht nicht für gänzlich ausgeschlossen. Genau, man hört es.
Man hört das immer wieder.
Von Gerüchten. Also
über am Ende kann es nur der Mann aus Nürnberg machen. Deutschland zusammenhalten.
Ja, schauen Sie, es geht um Deutschland. Aber das ist ja schon interessant. Also wir waren ja gerade schon beim Koalieren, nicht beim Kopulieren, da muss man ja mal aufpassen. Ne? CSU, schauen Sie. Aber klar, ne, die Ampel ist das, was in Deutschland tendenziell eher gewünscht ist. Jamaika, auch aufgrund der Erfahrung von 2017, man kennt sich, man weiß, wo die Knackpunkte sind, man hat ein großes Interesse, also Mann, Habeck, Lindner, Baerbock, Wissing, man hat ein großes Interesse daran, künftig zu regieren. Deswegen wird es auch vermutlich schneller gehen als beim letzten Mal, smoother. Und smoother geht es natürlich mit der Union, weil die höchstwahrscheinlich aus einer Position der Schwäche heraus eher etwas anbieten werden, weil sie wollen natürlich unbedingt den Kanzler stellen. Aber wie verkaufst du das nach außen hin? Also für die Grünen ist es, glaube ich, nicht so einfach, Jamaika zu bilden, weil das ist natürlich von den Deutschen, die den Aufbruch und das Modernisierungsjahrzehnt gerne hätten, aber halt eben nicht unter Führung eines Unionskanzlers.
Ich sag dir mal, Micky, es geht natürlich Kohleausstieg 2030, Ende des Verbrennungsmotors 2030, Tempolimit, eine kleine Anhebung des Balkonsteuersatzes. Was wollt ihr noch, liebe Grüne? Ach ja, eine Pflicht für alle Häuser, dass wir da Solarpanels drauf bauen. Und ich hätte auch übrigens gerne viel mehr Schnellfahrradwege im Ruhrgebiet, wo du herkommst.
Okay. Oh Gott. So, weil also, die Gegend so schön ist, dass man da mehr
mit genau, da muss man dringend mehr an den Kohlezechen vorbei mit
dem Fahrrad fahren. Wobei, es ist gemein, das muss ich jetzt einfach mal
als Vertreter sagen. Es gibt schöne Ruhrschnellwege.
Wirklich schöne. Ja, wirklich.
Aber die Wahrheit ist, Laschet könnte das ja anbieten und dann kann so ein Robert Habeck ja nicht sagen, liebe Grünen-Basis, ich habe eigentlich gerade alles bekommen. Mhm. Und ihr wisst ja, das geht bei der CDU ganz gut, die SPD hat das ja auch schon erlebt.
Ja.
Ich habe eigentlich gerade fast alles bekommen. Wir können ja nicht Nein sagen. Ach übrigens, ich darf auch noch Außenminister werden, Wirtschaftsminister, Energieminister, Verteidigungsminister, Verkehrsminister darf ich auch noch werden. Vielleicht bietet er ihm sogar noch den Kanzleramtschef an. I don't know, aber wenn die sich so entleiben, dann können sie eigentlich auch den Vereinsnamen CDU aufgeben und sich Apparatschik-Verein nennen oder Marionettentruppe, dann gibt es natürlich auch einen Aufstand in der Union, glaube ich.
Ja, absolut. Ne?
Ich halte es immer noch für unwahrscheinlich.
Oder eben doch die Nürnberger Puppenkiste. Ne?
Die Nürnberger Puppenkiste. Ich meine, Habeck hätte auch ein Interesse, hat er ja nämlich. Ich bin die linke Mitte in diesem Bündnis. Die Grünen als strategisches Linkszentrum, links der Mitte, eben nicht links außen, links der Mitte, geht natürlich nur bei Jamaika. Da würde das gut passen. Die Sozialdemokratie mittelfristig überflüssig machen, das war irgendwie immer seine Idee. Wir sind eben mehr als nur eine grüne Partei. Das könnte er natürlich tatsächlich besser bei Jamaika. Aber wie gesagt, der Laschet-Mallow ist im Moment das Entscheidende. Wenn es Söder hinkriegt, dass Laschet ankündigt, er zieht sich beim nächsten Bundesparteitag zurück und er macht jetzt den Übergang noch, dann wäre er de facto weg, der Laschet. Und Söder wäre der Verhandlungsführer und damit aber auch der mögliche Jamaika-Kanzler. Also ganz, ganz unwahrscheinlich ist bei dem Söder ja tatsächlich nichts, ne?
Nein.
Also müssen wir wahrscheinlich.
Du, da kommen jeden Tag neue Meldungen. Oder? Man ist immer wieder überrascht und denkt, ach, guck mal, Kir Royal war. Du,
war nichts dagegen.
Ja, war nichts dagegen.
Ponyhof.
Was ist denn da schiefgelaufen?
Das müssen wir natürlich jetzt doch nochmal besprechen. Armin Laschet.
Tja, wie erklärt. Warum lachst du dann eigentlich sofort? Ich dachte immer, du bist auch so ein Laschet-Versteher bei diesen Humor-Podcasts.
Dieser Mann ist mir immer noch persönlich sympathisch. Das wird er auch bleiben. Also ich finde diese Dämonisierung ja sowieso völlig albern. Ja. Das fand ich übrigens auch wahnsinnig.
Ich finde sie auch menschlich unanständig teilweise, was
ja,
da
genau.
läuft. Fand muss man einfach mal sagen.
Habe ich auch so empfunden. Ich fand es auch interessant, so kurz vor dem Gang zur Wahlurne, jetzt nicht der von Armin Laschet. Sagen wir mal, gut, also immerhin, also der Mann von der Union steckt nur den Wahlzettel falsch in die Urne. Da gibt es auch ganz andere Leute in der Union. Aber das ist was anderes. Ich fand es nur interessant zu sehen, dass bei Twitter natürlich alle Armin Laschet wochenlang dämonisiert haben. Um dann 5 Minuten vorher zu schreiben, also auf keinen Fall Laschet, der Mann ist der Untergang. Ach ja, übrigens, oh Nazis, bitte auch keine Nazis wählen. Das heißt, das fand ich auch so einen intellektuellen Handbremsendrift, wie es ihn nur bei Twitter gibt, aber das mal am Rande. Also kriegen wir das innerhalb der nächsten 5 Minuten erklärt, was da schief? Nein.
Das würden wir niemals hinkriegen, Micky, das kriegt gar keiner hin in dieser Union, weil es war eine historisch, da hat Alexander Dobrindt wirklich recht, es ist die unsinnigste Niederlage. Es geht um 1,8%, die waren bei 36, Armin Laschet hat doch alles zusammengeführt, was man nur so zusammenführen kann, von Serap Güler bis Henrik Wüst, vom Türken Armin bis hin zum Hardliner-Reul. Er hat ja alles irgendwie hingekriegt.
Und Maaßen halt, ne?
Und genau, ich würde sogar sagen, dass das einer der strategischen Fehler war, natürlich der Auftritt in der Flut, wo alle gedacht haben, wow, jetzt kriegt er noch eine Flut serviert. Ja. Der Schröder-Moment, jetzt zeigt er sich als empathischer Krisenmanager in seinem Heimatbundesland.
Und das hat er ja übrigens auch ganz gut gemacht. Also er hat
die Technik und so, die Auszahlung, wahrscheinlich waren alle gar nicht so schlecht. Ne?
Genau, genau.
Aber die Auftritte?
Ich glaube, es gab viele Auftritte von ihm, die waren sogar ganz in Ordnung. Aber der eine.
Ja.
Das war das Problem.
Der war schlimm.
Und der hat natürlich alles nochmal so flutmäßig weggespült, was es vorher vielleicht an geglückten Auftritten und an empathischen Auftritten und Zugewandten gab.
Das ist alles richtig. Und man fragt sich, wie kann es eigentlich dazu kommen, dass du dich nicht neben den Bundespräsidenten stellst?
Ja.
Bei jeder PK, wo ein Bundespräsident anwesend ist, würde ich mich doch als Ministerpräsident sofort daneben stellen und sagen, wir sind hier Augenhöhe.
Wer
wir
machen das passiert. Zusammen.
Wer Söder? Im Gegenteil, der hätte vor Steinmeier gestanden. Man hätte Steinmeier nicht mehr gesehen vor lauter Söder.
Ja.
Das war der eine. Und natürlich hast du recht. Warum nicht inhaltlich distanzieren von Hans-Georg Maaßen?
Ja.
Du kannst doch trotzdem sagen, dass die ihn da alleine aufstellen, da kann er natürlich nichts machen.
Genau.
Wir sind auch in einem Parteienrechtsstaat. Aber distanzier dich doch von ihm mit klarer Kante inhaltlich.
Ja.
Wo ist das Problem?
Und das ist halt die Frage. Also man könnte jetzt im Nachhinein sagen, die Kandidatur von Hans-Georg Maaßen war völlig überflüssig, weil er ist es ja noch nicht mal geworden. Frank Ulrich hat ihm das ja nun da abgeknüpft.
Mit Hilfe der Grünen, aber trotzdem.
Genau. Aber war am Ende nicht vielleicht einfach nur Hans-Georg Maaßen da, um eine Art Belastungstest, die Brandmauerfestigkeit von Armin Laschet nach rechts zu
Ich finde, die hat er, Micky. Also ich finde es auch ein Lackmustest für die Krisenfähigkeit oder vielleicht für die Regierungskunst des Armin Laschet war es. Aber es ist für mich keine Charaktertest. Ich weiß doch, dass Armin Laschet der Erste ist, der in der Union da war, als Soling damals brannte. Der war doch da. Der hat sich doch
Armin, du hast es ja richtig gesagt.
Ja, und der wird geliebt in den Migrationscommunities. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil die wissen, was er da gemacht hat. Insofern, ich habe keine Zweifel, dass der eine Brandmauer gegen rechts hat. Es ist mir ein Rätsel, warum er das...
Ich glaube, das ist die nackte Angst gewesen, also die Furcht.
Die Wähler zu verlieren.
Genau,
die Furcht. Vielleicht die Merz-Wähler.
Ja, genau. Also
die
diese, nennen wir sie mal sehr, sehr wohlwollend, ja, konservativ. So.
Ja, von mir aus rechtskonservativ.
Von mir aus rechtskonservativ.
Ja.
Und die zu verlieren, indem du Hans-Georg Maaßen zu sehr in den Senkel stellst. Und offensichtlich hatte Armin Laschet das Gefühl, so dicke habe ich es nicht.
Mhm.
Und die Merkel-Sozis, die 1,3, die waren weg. Die hatten das
Richtig.
Gefühl, wenn Merkel geht,
Richtig.
Haben wir hier unsere Schuldigkeit getan. Jetzt können wir wieder mal zur SPD
Richtig.
Migrieren.
Und das ist vielleicht aber die strategische Frage, ist natürlich jetzt entschieden. Die 1,3 Millionen Merkel-Sozis sind weg. Die AfD ist genauso stark, fast genauso stark wie vor 4 Jahren. Eigentlich müsste die Union jetzt verstanden haben, dass sie nur in der Mitte groß bleibt, groß wird, groß ist. Also ich würde jetzt nicht sagen mehr Polens und, naja, wahrscheinlich schon mehr Polens. Es spricht nichts gegen an Herbert Reul, an Henrik Wüst, an Jens Spahn, gar nichts. Aber du musst dann irgendwie die Brandmauer dann doch zu diesen Konservativen ziehen, die irgendwie den Rollback wollen.
Ja.
Das ist eben nicht die Erneuerung und auch nicht die Mehrheitsfähigkeit dieser Union. Das zeigen jetzt die Wählerbewegungen. Also historisches Drama. Die Leute sind stinksauer auf ihn, weil es eine unnötige Wahlniederlage ist.
Total, ja.
Wahrscheinlich hätte Laumann sogar die 1% geholt.
Naja, wenn Laumann, da ist er wieder. Kegelbahn, ne? Kurtbuchse,
klare gegen, Kante, ne? Korn klare dazu. Kante.
Ja, wunderbar. Du, ich bin ja sowieso, ich versuche ja noch alles möglich zu machen, dass der Mann, wenn Armin Laschet dann auch bald nicht mehr Ministerpräsident ist in NRW, dass es irgendein Prozedere gibt, um diesen Mann dann doch noch zum Ministerpräsidenten zu machen.
Oder, liebe Ampelkoalition, ein Pflegebeauftragter Karl-Josef Laumann darf auch mal eine andere Parteifarbe haben.
Ja, oder? Muss doch wohl mal drin sein.
Also zeigt auch, dass man den Frieden herstellen will in dieser Gesellschaft.
Bitte empören Sie sich jetzt.
Da müssen wir dann doch nochmal drauf blicken, wenn du die Zeit noch hast.
Micky, immer.
Gut. Wir haben gerade schon über die AfD gesprochen. 10%. Die Wahl der AfD ist jetzt für niemanden mehr ein Kavaliersdelikt. Das ist kein Ausrutscher mehr. Man kann sich nicht mehr rausreden und sagen, ja, ich war damals wütend, aber das wird mir nicht mehr passieren. Das sind jetzt stabile 10%, von denen wir vermutlich ausgehen können. Die werden auch bleiben. Denn alles, was man jetzt so gesehen hat, das hat ja ausgereicht, um zu sagen, eher nicht meine Partei. Das, worüber Sozialdemokraten, Grüne, Linke derzeit gerne lachen, sprich eine schwache CDU. Was bedeutet das für die Wahlen im Osten in Zukunft, speziell im Osten?
Ja, das ist eigentlich eine ganz, ganz wichtige Frage, weil die Alternative für Deutschland ist ja eine Alternative für Ostdeutschland. Das zeigen ja die Wahlergebnisse jetzt gerade wirklich dramatisch dort. Alles blau, nichts mehr schwarz. Das heißt, natürlich muss das Comeback der Schwarzen auch über die Ostwahlkämpfe kommen. Da soll es auch jetzt einige Ideen für Gremien und Konferenzen geben. Aber die Frage ist, was machst du inhaltlich? Also wie kriegst du inhaltlich in einem sächsischen CDU-Wahlkampf die AfD-Wähler zurück, die du vielleicht haben willst und ein paar von denen willst du nicht haben. Ja. Das wäre immer ganz klar. Ja. Vielleicht ist das auch, sagen wir mal, dieser 7% rassistische Bodensatz, den wir in Deutschland in einem Parlament ertragen müssen. Ich weiß es nicht, aber es gibt Forscher, die das sagen. Ne? Genau. Normalisierung, wir europäische Rechte und in Deutschland halt jetzt auch. Hat ein bisschen länger gedauert bei euch wegen eurer Verantwortung vor der Geschichte und so weiter, aber jetzt gibt's das halt. Trotzdem glaube ich, dass da die 2-3% Corona-Protestler, natürlich auch Erzkonservative, zurückzuholen sind, ohne dass sie irgendwie rassistisch ticken, aber das ist jetzt eine Bauchanalyse. Ja. Aber wie kriegst du die? Ich finde, das müsste der historische Auftrag der Union jetzt sein, die zu kriegen, ohne sich selbst zu verleugnen und selbst rechts zu blinken. Das muss der Auftrag sein, dann können die zurückkommen in 4 Jahren auch vielleicht aus der Opposition, weil sie dann tatsächlich auch der Gesellschaft einen Dienst erwiesen haben.
Aber dass dann jemand wie Michael Kretschmer, den CDU-Landesgruppenchef Wanderwitz, der sich ja sehr kritisch gegenüber sehr den klar, Ostdeutschen und sehr sagen. Klar und wie ich finde auch nicht falsch.
Hört auf zu jammern und das Falsche zu wählen. Sorry, darf man auch mal sagen.
Ja, oder?
Ich bin ganz bei Wanderwitz. Kretschmer musste ihn opfern, weil eben doch der Druck enorm war. Mhm. Und die Wahlniederlage ja auch jetzt da ist. Man muss ja ehrlicherweise sagen, die ist da. Da sind auch Landeschefs und Landesgruppenchefs jetzt im Osten verantwortlich. Michael Sack in Brandenburg auch zurückgetreten. Du hast natürlich jetzt auch Verantwortung zu übernehmen für diese Wahlklatsche, aber du kannst auch gesunden und deine Comeback-Story über den Osten zurückholen. NRW ist zwar die erste Wahl nächstes Jahr, auch nicht ganz unspannend, aber dort ist das AfD-Thema keins. Also insofern, die Union kann sich am Ende nur auch in der Gesellschaft wieder als moralische, bürgerliche Instanz vielleicht wieder mehrheitsfähig sein, beliebt werden. Stell dir mal vor, die Union als beliebte Partei, als sympathische Partei, weil sie dort klare Kante gezeigt hat mit klugen Leuten. Kretschmer ist übrigens ein gutes Beispiel. Ja, er hat einen tollen Wahlkampf gemacht damals.
Ja. Ja.
Das ist eine große historische Chance und Verantwortung für die Union. Kann gelingen, klar.
Ja, also ich glaube, die Union erlebt natürlich das, was, also auch bundesweit erlebt das, was eigentlich immer passiert, wenn so ein riesiges Machtvakuum da ist. Das hatten wir nach Kohl, das gibt es jetzt nach Merkel auch. Jeder kennt das ja, nach langen Beziehungen ist die meistens die erste danach nicht die tragfähigste. Aber
attraktiv meistens.
Attraktiv, ja. Die Frage ist halt nur, wer in der Union, Mann wie Frau, folgt jetzt am Ende? Ich gehe jetzt schon mal so weit, als Parteichefin oder Parteichef auf Armin Laschet, um die Union wieder auf diesen Kurs zu bringen. Denn Armin Laschet wird es nicht sein.
Hier ist my good guess. Es gibt jetzt eine neue, starke, dominante Mitte-CDU, die tatsächlich nichts mit dem ganzen Wahnsinn zu tun hat. Das ist Daniel Günther, das ist Michael Kretschmer. Alle anderen sind es nicht. Tobias Hans ist zu klein, der hat gerade dramatische Verluste. Er hat den Kampf Altmaier-Karrenbauer nicht moderieren können. Er hat sich sehr schnell illoyal verhalten, was auch nicht alle so toll finden in der CDU. Im Übrigen muss man das auch mal dazu sagen, Nadine Schön, eine der klugen, konservativen Frauen, ist auch deswegen auf der Liste nicht so weit oben gelandet und nicht mehr im Bundestag, weil Altmaier vor ihr war. Dass er, auch das hätte ein Hans mal verhindern können, dass sich die Liste erneuert aus dem Saarland. Also Hans sehe ich da nicht, aber ich sehe Günther und Kretschmer. Das sind zwei kluge Mitte-CDUler, die, glaube ich, dieses Thema anführen werden. In Hessen gibt es Volker Bouffier, der ist noch 1 oder 2 Jahre im Amt und hat sich
nachdem er gerade Laschet mit Schäuble durchgedrückt hat, ist das natürlich
jetzt Altusmann auch einer der engsten Vertrauten von Laschet und hat da eben auch aufs falsche Pferd gesetzt. Also Günther und Kretschmer, sonst ist da weit und breit erstmal nichts. Na,
und was ist mit Jens Spahn? Hallo, der war im Januar fast noch ganz
Ja, du, das ist auch ein bisschen eine Tragik, weil wenn Jens Spahn die Autorität hätte, die er von einem halben, dreiviertel Jahr, wäre er jetzt Fraktionsvorsitzender. Mhm. Und natürlich ist er immer noch ein Hoffnungsträger für die jungen Konservativen, für die junge Union, die Leute mögen ihn, auch in der Fraktion hat er seine Truppen, aber er hat nicht mehr die Autorität und die Macht, sonst wäre er ja jetzt angetreten. Der braucht wahrscheinlich auch ein bisschen Abklingbecken und er war natürlich im Team Laschet. Er war der Erste im Team Laschet. Also nach Leminski. Aber danach kam schon Jens Spahn. Also insofern klebt an ihm natürlich auch der Dunst des Verlierers.
Muss ich noch nach Friedrich Merz fragen?
Aus meiner Sicht nicht mehr, Micky.
Dann kommen wir jetzt noch zum letzten Thema.
Das hat mich überrascht.
Die Erstwähler, wir haben sie am Anfang angesprochen, damit machen wir jetzt auch den Sack zu. Wie gesagt, wenn man sich in sozialen Netzwerken umguckt, dann hat man das Gefühl, eigentlich wählt das junge Deutschland ausschließlich Linkspartei und Grün. Dem ist nicht so,
nee,
wie wir sehen. Denn bei den Erstwählern und auch bei den jungen Wählern liegt die FDP vorne neben den Grünen.
Ja, sogar bei einer 18-jährigen Wahl,
glaube ich, ganz knapp vorne.
Ja. Und ich finde das gut. Das zeigt, dass Nachhaltigkeit nicht nur grüne Klimaschutznachhaltigkeit bedeuten muss. Das kann auch sein finanzielle, wirtschaftliche, ökonomische. Es kann aber auch eine politische Nachhaltigkeit sein. Diese jungen Leute wollen Verantwortung übernehmen. Die haben auch Lust übrigens auf Leistung und Aufstieg.
Sind es denn noch diese, ne, ich bin
Jahrgang 77,
genauso wie du.
Wir kannten die auch in den BWL-Fakultäten,
genau,
die du jetzt im Kopf hast.
Naja, wir haben natürlich immer noch im Blick diese Lindners aus dem alten Video, als er 19 war, mit Aktenkoffer und irgendwie dem
ersten. Du weißt ja, das hat ihm der WDR alles aufgeschwatzt. Er wollte das gar nicht.
Selbstverständlich. Also der ist weit davon entfernt. Aber das deckt sich ja nur noch bedingt mit dem, was die jungen FDPler sind. Wenn wir jetzt mal von den freidrehenden Liberalos bei Twitter absehen, die eigentlich nur dazu geboren wurden, um Links-Twitter auf die Palme zu bringen. Aber
ich nimm mal so eine wie Rhea Schröder, nimm mal so einen wie Konstantin Kuhle, Johannes Vogel. Da kommt ja auch eine neue, junge, liberale Persönlichkeitsstruktur in den Bundestag oder ist im Bundestag.
Das sind doch alles sehr
so Sozialliberale sind.
Genau, exakt.
So. Ja. Und die Aufstiegsgeschichte, die Johannes Vogel mir seit 10 Jahren erzählt und die ich für eine der wichtigsten in Deutschland halte, die übrigens auch Migranten-Communities hat. Übrigens gibt es auch Migranten-Communities, die FDP gewählt haben, weil sie genau das wollen. Die wollen, dass der links oder rechts neben ihnen sich den Arsch aufreißt, nach oben kommt und auch mal was in die eigene Hand.
Aber das ist ja schon fast wirklich ein sozialdemokratisches Aufstiegsversprechen.
Ja, aber die Sozis haben das Thema ja nun wahrlich nicht mehr beackert.
Ja.
Es ging denen ja darum, die Transfers zu verteilen und bitte möglichst nicht dazu zu verdienen, während die FDP von Anfang an immer gesagt hat, wer mehr verdient, muss dann auch mehr davon abbekommen können. Es muss einen Anreiz geben, aufzusteigen. Während bei der SPD oft aus meiner Sicht das Thema war, wie können wir dich alimentieren, damit du nicht meckerst, wollte die FDP Anreize geben, damit du nach oben steigst. Und offenbar verfängt das beim Teil der jungen Leute durchaus. Und ich finde das gut so. Genauso wie ich auch die Macht der Grünen bei den Jungen auch gut finde, richtig finde,
ja,
weil wir da Themen verbaselt haben. Auch wir Journalisten mit dem Klimaschutz haben wir einfach, sind wir zu sorglos auch medial umgegangen. Alles in Ordnung. Die beiden machen mir richtig Freude eigentlich, dass die jetzt mal ein bisschen Druck machen.
Ich fand es auch gar nicht so dramatisch. Im Gegenteil. Also ich bin ja noch ein Träumer und noch positiv gestimmt und stelle mir mal vor, dass die Grünen und die liberalen jungen Leute gemeinsam an einer ökologisch gesunden Zukunft werkeln und versuchen auszuhandeln, wie kriegen wir es denn hin, ohne nur mit Verboten zu arbeiten.
Richtig. So. Es muss Anreize, Innovation, Technologie, das ist, wir kennen es aus jedem Leben, wir kennen es aus unserem, aus deinem unternehmerischen Leben doch auch. Es ist ja nicht so, als würde das nicht funktionieren. Und insofern muss sich deine Sozialdemokratie auch fragen, die übrigens bei den über 65-Jährigen am meisten, am besten abgeschnitten hat, von wegen Modernisierung und so weiter, progressiv, also ist da auch nicht gerade so viel in der Wählerschicht unterlegt. Stabile Renten wurde da gewählt und höhere Pflege wurde da gewählt, aber ich habe jetzt nicht gesehen, Digitalisierung für alle habe ich jetzt nicht auf dem Plakat gesehen.
Nein, das habe ich auch vermisst. Und Lars Klingbeil, der Generalsekretär der SPD, hat es ja auch schon selbstkritisch angemerkt, dass da durchaus noch etwas zu tun ist. So, wir beide wollten eigentlich eine Viertelstunde reden. Das ist ein Hauch länger geworden, aber es hat auch ein bisschen damit zu tun, A, dass wir uns mögen und B, dass auch ein bisschen was zu erzählen ist gerade.
Ich finde auch, man könnte noch 10 Stunden weitermachen. Ich bin aber froh, dass wir ein paar schöne Dinge ausgetauscht haben, die uns auch weiterbringen. Mich zumindest.
Ja, mich auch. Immer. Also du bist ja auch der Intelligente von uns beiden. Da kann ich noch von profitieren. Im Hauptstadtbriefing, worum geht's als nächstes?
Micky, worum soll es wohl gehen? Wir wissen nicht, wie die Ampel wirklich inhaltlich, intellektuell, mental funktionieren könnte. Und also haben wir jetzt einfach 3 Politiker gefragt, aus Grün, aus Gelb und aus Rot, wie es gehen könnte, weil wir selber sehr ratlos sind.
Dann bleibt
so viel zu unserer Kompetenz.
Vielen Dank, mach's gut. Ciao.
Danke, Micky.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.
Hi, ich bin Stefanie Giesinger. Und das
Welcome to my G-Spot.
Ist mein G-Spot. Der Podcast für all die Themen, die uns täglich beschäftigen. Von Feminismus über mentale Gesundheit zu Fashion, Sex und Liebe. Hauptsache ehrlich, offen und direkt.
Oh Gott, mir fällt gerade eine Situation ein. Habe ich noch nie jemandem erzählt.
Das erfordert auch viel Selbstbewusstsein und Kraft.
Desto öfter man darüber spricht, desto mehr merkt man so, ey, eigentlich sitzen wir alle im gleichen Boot.
Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber das Erwachsenwerden habe ich mir ganz anders vorgestellt. Statt Antworten habe ich nur noch mehr Fragen.
Wann fängt Sex an?
Welchen Stellenwert haben Freundschaften?
Hast du schon mal einen Orgasmus?
Wie finde ich einen guten Umgang mit Social Media?
Hast du irgendwelche Tipps?
Wo ist der G-Punkt bei Frauen?
Und wo bei Männern?
Offene Beziehungen. Wie sehen sie aus und wie können sie funktionieren?
Also diese Verbindlichkeit, die man sich versucht zu geben mit der Monogamie, ist ja, dass die andere Person nicht geht. Und das Problem ist, wenn ein Mensch morgens aufwacht und nicht mehr will, dann kannst du das nicht ändern, egal ob ihr verheiratet seid oder nicht.
Wie passen Schönheits-OPs und Feminismus zusammen? Und müssen sie das überhaupt? Wie baut man ein eigenes Business auf und ist seine eigene Chefin?
Und da habe ich auch wirklich das erste Mal gesehen, okay, wie es falsch laufen kann, so, weil es ging dann halt so damit los, Markenname, okay, wurde alles gecheckt, wurde nicht gecheckt, wir wurden verklagt.
Ist Mode wirklich so oberflächlich oder steckt mehr dahinter?
Ich glaube tatsächlich, und darauf bin ich nicht stolz, dass ich Holz in diese Social-Media-Sphäre gebracht habe. Also es gab schon bei YouTube, aber so
Holz?
Bei Holz, also Klamottenholz.
Lasst uns gemeinsam Antworten finden auf all die großen und kleinen Fragen, über die noch viel zu wenig gesprochen wird. Zusammen mit bekannten Menschen, FreundInnen und ExpertInnen lernen wir dazu und teilen gemeinsam einen Spot, an dem keine Frage tabu ist. Und alle willkommen sind. Jeden Mittwoch tauchen wir mit Leichtigkeit tiefer in Themen ein, die uns bewegen. G-Spot. Ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Ich freue mich drauf.
Ich werde feucht, ich werde erregt am Körper und ich gehe dabei so wow, 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 wow.